Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Entscheidendes hat sich getan am Wochenende in der Handball-Bundesliga. Den Meister, den hatten wir in der letzten Woche schon gekürt. Aber die große Frage, wer steigt denn ab? Da ist zumindest eine weitere Antwort gegeben worden. Und zwar müssen die Balinger als zweites Team neben Coburg absteigen. Der dritte, der wird noch gesucht. Das wird noch spannend. Darauf gehen wir mal gleich ein mit unserem Kollegen Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Also die Balinger müssen runter, die haben mit 24-26 beim Tabellenzweiten, beim Vizemeister, bei Flensburg verloren, beziehungsweise gegen Flensburg, in Balingen natürlich.
Ja genau, also man konnte aufgrund der beiden letzten Spiele, die Balingen hatte, halt zu Hause gegen Flensburg und gegen Kiel davon ausgehen, dass es nicht reichen wird und man hat es gesehen, sie haben sehr, sehr ehrenwert gekämpft, das muss man ihnen ganz klar sagen. Sie haben alles versucht, um dafür zu sorgen, dass sie in der Liga bleiben könnten. Gerade in der ersten Halbzeit konnten sie wirklich gut mithalten. Sie haben zwar etwas gebraucht, um in das Spiel reinzukommen, konnten jedoch dann in der 13 Minuten zum 5-5 ausgleichen. Dann war noch so ein kleiner Bruch im Spiel für sie drin. Da konnten die Flensburger ein bisschen davonziehen. Insgesamt 4 Toren ging sie dann in die Halbzeitpause beim 17-13. Aber die Gallier kamen dann mit ein bisschen Umstellung, voller Energie zurück aus der Halbzeit und verkürzten somit auf 15-17. Doch dieser direkte Anschlusstreffer, der vielleicht nochmal psychologisch sehr wichtig gewesen wäre, wollte einfach nicht fallen, weil ein bisschen Druck gefehlt hat auf die Abwehr der Flensburger. Und die konnten sich dann absetzen, konnten dann in den nächsten Minuten davonziehen, insgesamt auf 25-19 sogar, und haben dann etwas, ja, ein bisschen runtergefahren, 1-2 Gänge und haben dann die Züge etwas schleifen lassen, sodass es nochmal knapp wurde. Aber hinten raus hat leider die Zeit gefehlt für Balingen, um das Spiel noch ausgeglichener gestalten zu können, beziehungsweise vielleicht noch einen Punkt oder sowas holen zu können. Sie haben vor allen Dingen sehr aufgeschaltet an Matthias Andersson, der insgesamt 17 Paraden hatte. Auf Seiten der Balinger natürlich war er heute auch nicht schlecht. Peter Johansson mit insgesamt 15 Paraden war auch ein sehr, sehr guter Spieler für die Balinger, die ihren besten Werfer in Sritschan Pedagovic hatten mit 8 Treffern, während bei der SG mit der angeschlagene Spieler Johan Jakobsson jetzt mit 9 Treffern bester Werfer war. Das macht er wirklich sehr, sehr gut, obwohl er ja mit einer gebrochenen Hand spielt seit Wochen. Und durch die Niederlage ist jetzt der Balinger Wallstätten, muss jetzt nach 11 Jahren Ligazugehörigkeit leider verabschieden. Es hat viel Spaß gemacht, weil sie sich immer aufopferungsvoll gekämpft haben gegen jede Mannschaft. Gerade die Kieler können davon nie singen in den letzten Jahren und dass sie jetzt runtergehen müssen, ist leider so. Dafür ist natürlich ein bisschen die finanziellen Mittel fehlen dort, aber sie haben trotzdem immer alles gegeben und ist jetzt schade, dass die Mannschaft in die zweite Liga gehen muss.
Der dritte Absteiger, der muss noch ermittelt werden, weil wir schon sagen können, von wem wir schon sagen können, dass er gerettet ist, das ist der VfL Gummersbach, denn der hat sich mit 22-22 gegen Göppingen getrennt und damit den Klassenerhalt gesichert.
Genau, ganz, ganz wichtiger Punkt. Sie sind quasi sicher, das kann man, glaube ich, gut sagen. Sie haben zwar noch theoretisch gesehen die Chance abzusteigen, aber aufgrund des guten Torverhältnisses muss auch schon wirklich viel, viel gegen sie laufen. Ich hatte am Sonntag kurz Simon Ernst getroffen beim Handball-Final Four. Der meinte mir, dass sie auf jeden Fall vor dem Spiel gegen Lemgo, dem letzten Spiel dort, dass sie das sicher machen wollen. Und dafür haben sie gesorgt mit dem wichtigen Punkt. Die Göppinger waren sehr ersatzgeschwächt. Sie hatten nur 9 Feldspieler, die sie einsetzen konnten. Damit wurde es gerade im Endeffekt, fehlten so ein bisschen die Kräfte, um dann noch mithalten zu können gegen Gummersmacher, die ein bisschen gebraucht haben, um reinzukommen. Sie waren so ein bisschen das Tick besser in den ersten paar Minuten, aber da kam dann Göppingen viel, viel besser rein und haben wirklich sehr gut gespielt, konnten dann auf 11-8 davonziehen, nachdem dann Primoz Prost nach einer Auszeit von Magnus Andersson besser ins Spiel eingekommen ist und dazu beigetragen konnte, dass man mit einer 11-8 Führung in die Pause gehen könnte. In der Phase wirkte Gummersbach so ein bisschen verloren auf verlorenen Posten, haben so ein bisschen den Faden verloren gehabt, auch in der zweiten Halbzeit waren sie nicht so ganz da, sodass Göppingen auf 4 Tore davonziehen konnten, die dann gerade in der zweiten Halbzeit bis zur 50 Minuten noch diese Führung innehalten konnten. Die Gummersbacher haben dann in der 40. Minute, finde ich, nach einer sehr harten Entscheidung des Schiedsrichters Kevin Schmidt verloren gehabt auf Linksaußen, sodass der Kreisläufer Alexander Becker eingewechselt wurde, der es aber wirklich sehr, sehr ehrenswert gemacht hat. Ich glaube, hat all seine Tore von Linksaußen geworfen. Das war wirklich sehr, sehr gut. Und dann in den letzten 10 Minuten sind sie wirklich angekommen. Man hat das gesehen, sie sind Tor um Tor angekommen. Gerade Kevin Newark hat viele wichtige Tore geworfen und konnten dann so den Ausgleich zum 22-22 werfen. Und was für mich die letzte Frage war, sie hatten 20 Sekunden vor Schluss den Ball in der Hand und hätten ja den Sieg werfen können, aber sie haben es da nicht geschafft, diesen 20 Sekunden irgendwie überhaupt Zug zum Tor hinzukriegen. Deswegen ist es mir ein Rätsel, warum sie das nicht gemacht haben, weil mit einem Sieg wären sie definitiv zu 100% sicher in der ersten Liga geblieben. So müssen sie jetzt noch ein bisschen bangen, aber wie gesagt, da muss schon ganz, ganz viel schief gehen, dass sie das Spiel verlieren sollten. sollten, weil aufgrund der Lage im Moment sind sie eigentlich quasi gesichert.
Stuttgart, der Bergische HC und Lemgo, die sind noch nicht gesichert. Die machen im Grunde jetzt diesen Absteiger, den dritten Absteiger, dann mehr oder weniger unter sich aus. Die Lemgoer, die haben noch ein Nachholspiel unter der Woche, von daher in der etwas besseren Position. Am kommenden Wochenende gibt's dann eben dieses Fernduell zwischen dem Bergischen HC und Lemgo.
Das ist so die gute Frage, die ich mir auch stelle. Ich denke, Lemgo hat, jetzt können sie gegen Burgdorf jetzt am Mittwoch einen sichtigen Punkt holen. Das sollten sie auch holen. Sie sollten auf jeden Fall versuchen, sich einen Punkt zu holen. Einfach aus dem Grund, weil Burgdorf im Moment jetzt nicht die konstanteste Mannschaft ist. Also sie können von der Qualität her auf jeden Fall gewinnen gegen beide Mannschaften. Aber gerade vom psychologischen Aspekt, dass sie dieses Jahr noch kein Spiel gewonnen haben, ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig für Lemgo, dass sie einen Punkt holen in Hannover, vielleicht sogar das Spiel gewinnen könnten. Dann, wenn sie nochmal vor dem Bergischen HC, dann würde sogar einen Punkt im letzten Spiel reichen gegen Gummersbach. Das wäre natürlich sehr, sehr wichtig für sie. Der Bergische HC muss darauf hoffen, dass der Hannover ein bisschen die Unterstützung gibt und dass man dann gegen Hannover selber gewinnen kann. Also es wird, glaube ich, ein ganz, ganz enges Spiel werden. Das wird vielleicht schon die Vorentscheidung, kann es jetzt schon am Wochenende, Mittwoch geben, je nachdem, wie Lemgo dort spielen wird. Und ich denke, das wird eine Punktlandung werden. Gerade natürlich, Lemgo hat das bessere Torverhältnis. Das ist für sie ein großer Vorteil. Und ich glaube nicht, dass der Bergische HC in dem letzten Spiel noch über 27 Tore aufholen kann auf Lemgo. Das ist relativ unrealistisch.
Zumal der Bergische HC ja jetzt auch am letzten Wochenende nicht gerade Gutes fürs Torverhältnis getan hat, mit 29-41 in Magdeburg verloren und zeitgleich, oder beziehungsweise danach haben die Füchse Berlin in Minden mit 29-26 gewonnen und damit ergibt sich ja auch weiter ein sehr, sehr enges Rennen um Platz 4. Momentan wieder die Füchse vorne.
Genau, die Füchse sind momentan wieder vorne. Sie haben gebraucht, um ins Spiel reinzukommen. Gerade die erste Halbzeit von ihnen war wirklich gar nicht gut. Das muss man einfach so ganz klar sagen. Da haben sie viele Fehler gehabt im Angriff, konnten nicht gegen die Mindener mithalten, die das sehr, sehr gut gemacht haben in der ersten Halbzeit. Aber dann in der zweiten haben sie dann einen Silvio Heinevetter eingewechselt, der dann mit sehr, sehr vielen Paraden, 9 Paraden insgesamt, einer Quote von 45% Tor davonziehen konnten und somit einen großen Anteil dazu beitragen konnte, dass man einen wichtigen Sieg einfahren konnte. Es sind im Moment 2 Punkte Rückstand auf den THW Kiel. Das heißt, es ist noch eine Möglichkeit, zumal der Kiel noch nach Baling muss und in Baling haben sie schon verloren. Das heißt, für die Büchse besteht noch die Chance. Natürlich muss dann alles klappen. Sie müssen dann zu einem schwereren Auswärtsspiel nach Leipzig am letzten Spieltag. Aber wie gesagt, mit ein bisschen Glück kann da noch was funktionieren. Ich denke, die Berliner werden es auf jeden Fall versuchen, werden alles dafür aufbringen, um das Wunder zu schaffen. Aber es sieht doch sehr, sehr eng aus.
Und eng war es auch beim Final Four an diesem Wochenende um die Champions League. In Köln wurde das ja ausgetragen ohne deutsche Beteiligung, zumindest was die Clubs angeht. Deutsche Beteiligung natürlich auf dem Feld, denn Uwe Gensheimer, der hatte sich ja mit Paris Saint-Germain einiges ausgerechnet für dieses Final Four. Das Team von Paris Saint-Germain ist auch ins Finale gekommen, doch da verlor man mit 23-24 gegen Vardar Skopje.
Genau, da verlor man wirklich ein bisschen unglücklich. Es war ein Spiel zwischen von den beiden Torhütern, Apats Derbik gegen Thierry Omeyer. Das haben beide sehr, sehr gut gehalten. Viele wichtige Paraden für ihre Mannschaften dazu beigetragen. Und es gab immer mal so eine Phase, wo Paris besser war. Dann war wieder Vardar ein bisschen besser. Vardar führte auch über relativ langen Zeitraum der Partie, muss man sogar sagen. Sie führten sogar teilweise mit 3 Toren in der zweiten Halbzeit und wirkten schon wie ein sicherer Sieger. Dann kam dann kurz vor Schluss, kam dann der Ausgleich von den Parisern, wo man dann dachte, so 7 Sekunden vor Schluss, okay, das könnte jetzt in die Verlängerung gehen, weil das wäre es auch wirklich gewesen. Dann wirklich, wie gesagt, viele enge Spiele, es hat wirklich viel, viel Spaß gemacht zuzugucken. Und dann war für mich eigentlich so das Spiel, die Szene, wo ich gedacht habe, okay, jetzt könnte diese Szene, können wir uns für Jahre in Erinnerung behalten, dass das der große Fehler war. Der Vardar eventuell den Titel gekostet hatte, weil es waren 7 Sekunden noch, die Skopje hatte noch eine Auszeit, zieht die Auszeit. Das Problem an der ganzen Sache ist, der Torhüter war von Paris und nicht im Tor, sodass Kaneas schnell geschaltet hat und den Ball ins leere Tor geworfen hat. Da aber die Auszeit schon auf dem Tisch lag, hat das Tor nicht gezählt. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt geht vielleicht in die Verlängerung und dann gewinnt Paris und dann wird natürlich Vardar enorm traurig sein. Aber das haben die dann trotzdem sehr, sehr gut gemacht. Da hat Uwe Gensheimer dann auf seiner Seite nicht aufgepasst, auf Čupić. Und der hat dann die Chance genutzt, hat die Lücke gesehen und hat dazu beigetragen, dass Vardar Skopje sich den Sieg holen könnte und natürlich entsprechend riesen Tumulte ausging, von, also positive Tumulte. Ganz klar, dass die Skopje-Fans alle sich da sehr, sehr gefreut haben dazu. Und man muss sagen, das ist der größte Erfolg einer mazedonischen Mannschaft auf europäischer Ebene. Und sie haben sich das verdient, weil sie sehr, sehr stark waren, einen überragenden Torhüter hatten und eine wirklich bombastisch starke Abwehr die ganze Turnier über. Und damit haben sie sich den Sieg verdient, auch wenn es natürlich aus Pariser Sicht und natürlich auch ein bisschen aus deutscher Sicht mit Uwe Gensheimer sehr, sehr traurig ist, dass für sie nicht gereicht hat. Aber Es entscheiden Kleinigkeiten und die waren diesmal für die Sicht der Skopje ein bisschen positiver.
Kann man da auch irgendwann sagen, was man ja auch im Fußball dann gerne als Erklärung anfügt, Geld wirft keine Tore?
Ja, so wirkt es zumindest, ne? Wenn man jetzt letztes Jahr sieht, hat Paris da gegen Kielce verloren, jetzt auch wieder gegen den vermeintlichen Underdog. Das heißt, sie tun sich gegen diese Underdogs, die Geheimfavoriten, einfach sehr, sehr schwer und hatten natürlich auch einige Probleme. Gensheimer war nicht gut im Spiel, hab's gesagt. Auch die anderen Spieler waren es mal ganz okay. Das haben wir gut gemacht, das hieß Karabatic und dann Mikkel Hansen, aber das war nicht überragend. Das war okay, das war aber wirklich jetzt nicht so das große Weltklasse, die man von ihnen gewohnt ist, und dann ist das halt schwierig, dann entsprechend gegen eine defensiv starke Mannschaft des Spiels entscheiden zu können. Und das haben sie jetzt zweimal in Folge nicht geschafft, weil Kielce hatte eine gute Abwehr mit einem guten Torhüter und jetzt auch Skopje. Da müssen sie jetzt gucken, dass sie eine Lösung finden, dass sie das noch besser umsetzen können, weil von dem Kader her muss Paris eigentlich die Champions League gewinnen. Und dass sie jetzt zum zweiten Mal in Folge das nicht geschafft haben, da muss man schon mal drüber nachdenken, warum das nicht passiert.
Also da wird man sicher in Paris drüber nachdenken, dann entsprechende Schlüsse draus ziehen und dann sicherlich noch den ein oder anderen Spieler für die nächste Saison nachverpflichten. Und dann mal gucken, wo man dann am Ende rauskommt. Ich sag auf jeden Fall für die Handballzusammenfassung vom Wochenende vielen Dank an Sebastian Mühlenhof.
Tous les jours, dein tägliches Update für die French Open mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Los geht's am Montag, den 29. Mai, täglich ab 9 Uhr in der Sportshow, auch am Wochenende. Tous les jours, die French Open auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.